Ja, ich habe vor etwa 2 Wochen bin ich im Auto unterwegs gewesen und da ich ja neuerdings im Auto auch den digitalen Radioempfang habe, konnte ich unterwegs ein bisschen ERF hören. Und es war so Ende Mai, ja, und deswegen hat es sich angeboten und ERF hat diese Sendung gebracht über die Barmer Theologische Erklärung zum 90. Jahrestag oder 90. Jubiläum, 31. Mai 1934 ist sie erschienen und jetzt haben wir 31. Mai gehabt, 2024, ja, noch 10 Jahre, dann ist sie 100 Jahre alt, diese Erklärung. Und doch nicht verstaubt, weil sie zentral beim Wort Gottes ansetzt. Ich habe mich dann nochmal schlau gemacht und einiges recherchiert über diese Erklärung. Die theologische Erklärung der Bekenntnissynode in Barmen vom 31. Mai 1934 ist die zentrale theologische Äußerung der bekennenden Kirche unter der nationalsozialistischen Herrschaft 1933 bis 1945. Sie richtete sich gegen die falsche Theologie und das Kirchenregime der sogenannten deutschen Christen, die damit begonnen hatten, die evangelische Kirche der Diktatur des Führers anzugleichen. Die Barmer Theologische Erklärung ist ein wichtiges Zeitdokument der evangelischen Kirche während der Zeit des Nationalsozialismus. Also das haben wir jetzt schon gehört, dass es da sehr wichtig war in der Zeit. Aber sie ist auch heute ein Teil der Bekenntnisgrundlagen der meisten deutschen Landeskirchen. Das ist vielen Menschen ja, auch vielen Hauptamtlichen gar nicht so bewusst heute, was da als Bekenntnis vorausgesetzt wird. Ich komme gleich nochmal näher drauf zu. Dr. Stefan Marx, er ist tätig im Schriftgutarchiv in Berlin, schreibt darüber: Die Barmer Theologische Erklärung gilt als die Gründungsurkunde der bekennenden Kirche und ist ein Schlüsseldokument des protestantischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Ihre besondere Bedeutung beruht auch darauf, dass in Barmen erstmals seit der Reformation Lutheraner, Reformierte und Unierte zu einem gemeinsamen Bekenntnis zusammenfanden. Das fand ich auch interessant, diesen Satz, ja, dass erstmals wieder aus verschiedenen Richtungen innerhalb der evangelischen Kirche. Die einen, die sagten, wir sind ganz nach der Linie von Martin Luther. Die anderen sagten, na, wir folgen eher so ein bisschen das, was die Reformatoren, die anderen Reformatoren gesagt haben, wir sind reformiert. Und andere, wiederum war dann die dritte, die gesagt haben, wir sind die Besten, wir suchen uns aus beiden Teilen das raus, was uns am besten zusagt, die Unierten, die daraus wieder eine andere evangelische Kirchenform vereinbart haben. Lutherisch war mehr das, um sich ein bisschen vorzustellen, wo der Geistliche und auch die Gemeinde im Singen betet und antwortet. Die reformierte Kirche hat das mit Singen und so gar nicht so. Die unierte Kirche, da ist es oft so, dass der Geistliche redet, spricht und die Gemeinde antwortet melodisch. Zum Beispiel, das ist einer der Unterschiede. Ja, diese drei haben darin zusammengefunden. Die Wirkungsgeschichte der Barmer Erklärung reicht bis in die Gegenwart. Also es wirkt auch bis heute. Noch etwas zum Hintergrund geschichtlich zu dieser, wie die Erklärung entstanden ist. Bereits am 16. Mai 1934, also rund 14 Tage vorher, hatte im Auftrag des Nürnberger Ausschusses, der die Bekenntnissynode vorbereitete, eine Theologenkommission die theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der deutschen evangelischen Kirche erarbeitet. Also der Nürnberger Ausschuss hat da Vorarbeit geleistet. Hier einigten sich Hans Asmussen, Pastor aus Hamburg-Altona, Karl Barth, Professor aus Bonn und Thomas Breit, Oberkirchenrat aus München, auf einen gemeinsamen Entwurf. Nach weiteren intensiven und kontroversen Diskussionen vor und auf der Synode wurde der Text schließlich mit nur wenigen Veränderungen am 31. Mai in Barmen verabschiedet, also auf dieser Synode. Der im Mai 1934 erschienene Sonderdruck der Barmer Zeitung wurde von der geheimen Staatspolizei natürlich beschlagnahmt. Ja, aber trotzdem ging das alles wie ein Lauffeuer durch ganz Deutschland auf und ab. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, bestätigt in Artikel 1 Absatz 3 ihrer Grundordnung mit ihren Gliedkirchen die von der Barmer Bekenntnissynode getroffenen Entscheidungen. Das ist also eine Grundlage der Evangelischen Kirche in Deutschland geworden, diese Erklärung. Ganz überwiegend betrachten die Gliedkirchen der EKD die Barmer theologische Erklärung als wegweisendes Lehr- und Glaubenszeugnis der Kirche. Viele Gliedkirchen messen ihr darüber hinaus verpflichtende Bedeutung bei. Einige rechnen sie ausdrücklich zu ihren Bekenntnisgrundlagen. Im Folgenden, na, das hatte ich mir etwas größer vorgestellt, einmal ein Bildchen von der Kirche damals, die Gemarker Kirche in Wuppertal-Barmen. Das ist ein Bild vom 30. Mai 1943. Nein, da ist sie abgebrannt nach Luftangriffen 1943 bis auf die Grundmauern. Diese Kirche steht also so, wie sie jetzt hier, wie sie hier dargestellt ist, nicht mehr. Ich dachte vielleicht für manches, was dann kommt, also jetzt erstmal nur Bilder. Wenn Sie möchten, können Sie auch da noch freie Plätze besetzen. Hier kann man es noch ein bisschen besser sehen. So, wir folgen einfach noch, da sind einmal links Karl Barth, der Professor für systematische Theologie aus Bonn, der ja dann in der Schweiz weitergelebt hat. Und auf dem rechten Bild, das ist der Pastor Hans Asmussen aus Hamburg-Altona. Das waren so die beiden wesentlichen Initiatoren der Barmer Erklärung. Und so sah die Barmer Zeitung damals aus, auf der das abgedruckt worden ist, was die Synode da beschlossen hat. Das würde ich vergleichen heutzutage mit Bildzeitung Seite 1, ja, was dann ein Dokument geworden ist, das für Aufsehen gesorgt hat in der Zeit damals. Und so in etwa sieht die Kirche in Wuppertal-Barmen auch heute aus, der Ort, an dem diese Erklärung getroffen worden ist. In der Barmer Theologischen Erklärung ist zunächst ein kurzes Vorwort, so drei kleine Absätze sind geschrieben und dann kommen auch schon die Thesen. Es ist also nicht ein riesen, ewig langes Dokument, sondern kurz, aber sehr prägnant. Jede dieser sechs Thesen wird angeführt mit einem Wort Gottes, dann eine kurze Auslegung dazu und im dritten Teil dann etwas, was als falsche Lehre verworfen wird. Genau, das ist die erste These. Ich hatte vorhin kurz die Möglichkeit, mit Christian Röder zu sprechen. Er hat, glaube ich, diese These letztens schon mal vorgestellt oder vorgetragen. Ja, und das Tolle ist, wenn jemand noch Interesse hat, der Christian Röder hat auch noch Ausdrucke von diesem Dokument. Ja, einige haben wir hier noch. Ich denke, wenn noch mehr Bedarf ist, kann man sicher noch leicht vervielfältigen. Keine Schwierigkeit. Also wenn jetzt wir vielleicht ein bisschen zu schnell über manches drüber fliegen, man kann es in Ruhe auch noch mal nachlesen. Also die These Nummer 1. Zentral finde ich echt gut, wie das Ganze aufgebaut ist. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Johannes 10, Vers 1 und Vers 9. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Jesus Christus ist die zentrale Person der Weltgeschichte, der Kirche und unseres Lebens. Das haben sie an den Anfang gesetzt als These Nummer 1 und folgern dann: Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einem Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Kurz und knapp, steckt ganz viel drin. Ja, dem muss man nicht viel hinzufügen. Ja, oder wie Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Ja, wer denken kann, der denke mal drüber nach. Was das bedeutet, keine andere Offenbarung als die Offenbarung, die Gott in Jesus Christus uns gegeben hat. Das ist nicht ein Zeitzeugnis, verstaubt von vor 90 Jahren. Das gilt heute auch. Und ist gut für jede Gemeinde und Kirche, die sagt, Amen. Das soll auch für uns gelten. Dann folgt die zweite These. Bibelvers zunächst aus 1. Korinther 1, Vers 30. Durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und die Auslegung dazu: Wie Jesus Christus, Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Ja, durch Gott hat uns durch Jesus Christus erlöst. Er hat uns die Sünde vergeben und macht uns frei, dass wir dienen können den Menschen, den Geschöpfen. Wir können dieser Welt dienen durch Jesus Christus. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften. Unser ganzes Leben gehört Jesus Christus. Und es ist nicht nötig, und man braucht es nicht, und wir wollen das nicht, dass andere Bereiche, dass einzelne Bereiche von uns außer von Jesus diktiert oder bestimmt werden oder etwas gebraucht wird, um gerettet zu werden. Ja, die erste These quasi, Jesus allein. Die zweite These, Jesus plus etwas anderes, braucht es nicht. Das ist schon, da wird es schon falsch. Dann die dritte These. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Epheser 4, die Verse 15 und 16. Und die Auslegung dazu: Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, damals wurde noch nicht gegendert, steht nicht und Schwestern und so, ist aber mitgemeint, wie in der Bibel auch. Ja, die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung, mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. Ja, die beiden Sätze sind jetzt ein bisschen lang geraten. Da wollte man in zwei Sätze alles das reinpacken. Das ganze Gemeindeleben ist für Jesus Christus bestimmt. Und in dem Sinne kommt dann die Verwerfung. Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen. Da habe ich ein bisschen geschluckt und gestaunt, wie aktuell ich das auch finde. Kirche Jesu, Gemeinde Jesu soll und darf ihre Botschaft und ihre Ordnung, auch wie man lebt, ja, nicht den jeweils vorherrschenden weltanschaulichen oder politischen Überzeugungen überlassen. Im Zuge dessen, dass wir in den letzten Jahrzehnten versucht haben, den Menschen immer weniger Steine und Stufen in den Weg zu legen, damit sie doch zur Gemeinde und zur Kirche kommen sollen, hat man hier manches doch in eine gefährliche Richtung verändert und geprägt und Gemeinde immer mehr der Welt angepasst und summt mit in dem allgemeinen Singsang. Ja, und passt an und die Leute kommen doch nicht. Ja, ja, nach dem Motto, was habt ihr uns schon zu bieten? Ja, auch nichts anderes, kann ich überall hingehen, höre ich das Gleiche. Deswegen, umso mehr wir das Wort Gottes verkündigen, wie es in der Bibel ist, und manchmal auch Kanten und Grenzen ziehen, desto mehr ist es doch oft überzeugend für Menschen, die sagen, ja, das ist was anderes. Das höre ich sonst nicht. Und Gott wirkt ja auch durch sein Wort. Wenn er sagt, sein Wort wird nicht leer zurückkommen, dass wir doch darauf vertrauen dürfen. Ja, ich hatte mir gedacht, ob wir vielleicht an der Stelle nach den ersten drei Thesen kurz innehalten. Ja, wir können eventuell ja so eine halbe Minute still beten und wenn vielleicht ein oder zwei Geschwister von Ihnen dann ein kurzes Gebet laut sprechen, ich bete dann auch. Amen. Ja, lieber Herr, wir beugen uns auch vor dir und deinem Wort. Wie oft denken und meinen wir, es reicht nicht aus, wir müssen selbst noch etwas dazu tun. Es braucht noch dies oder jenes. Oder wir wollen uns den Menschen dieser Welt angleichen, wollen ihnen keine Hindernisse in den Weg legen, haben Angst, dass sie dich oder dein Wort ablehnen könnten und erreichen genau das Gegenteil von dem, was wir möchten. Herr, wir möchten uns auf dein Wort zurückbesinnen, dir folgen, dir treu sein und fröhliche Zeugen sein, wie du uns von Sünde und Schuld freigemacht hast und du unser wahrer Erlöser bist. Amen. Ja, noch drei kurze Thesen haben wir vor uns. Die vierte: Jesus Christus spricht: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht und nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Matthäus 20, die Verse 25 und 26. Und die Auslegung lautet: Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes. Ja, die Ämter haben die Bedeutung, dass die Dienste, die der Gemeinde aufgetragen sind, von Gott ausgeübt werden, aber es bedeutet nicht eine Herrschaft oder Vorherrschaft über andere. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben und geben lassen. Damit hat man damals dem ganzen System einen Riegel vorgeschoben, ja, hat es zumindest versucht, dass da nicht bestimmte Leute, die willig gewesen sind aus der Kirche und dann eben in bestimmte Ämter reingewählt oder bestimmt worden sind, um da das Ganze zu lenken. Die fünfte These, ganz kurz der Bibelvers: Fürchtet Gott, ehrt den König. 1. Petrus 2, Vers 17. Jetzt kommt eine etwas längere Auslegung dazu. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Also einerseits die Ablehnung, der Staat kann das nicht, dass er die Ordnungen der Kirche und alles bestimmen kann. Und auf der anderen Seite, die nächste Verwerfung: Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Also, Adolf Hitler hat ja ein Jahr zuvor die Kirche so, na, im Vorbeigehen so ein bisschen einverleibt. 70%, habe ich gelesen, der Bevölkerung haben da dafür gestimmt. 70% der evangelischen Kirche, was nahezu mehr als die Hälfte der Bevölkerung war. Jedenfalls 70% der evangelischen Kirche haben gesagt: Jawohl, wir werden deutsche Kirche. Ja, und da gab es so diese Wahlen und dann ist gewählt worden nach deutschen Ordnungen, ja. Genau. Und da hat die bekennende Kirche gesagt: Moment, so geht das nicht. Diese Verknüpfung und so eine enge Verbindung, Kirche und Macht verbunden miteinander, da sind wir dagegen. Ja. Und die sechste These: Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, Vers 20. Und aus 2. Timotheus 2, Vers 9, der kurze Satz: Gottes Wort ist nicht gebunden. Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen. Auch das nochmal. Also es geht, glaube ich, vieles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und ich vermute auch, man hat damals in der Zeit, wenn man so direkt gelebt hat, noch ein bisschen besser verstanden, wogegen sich manche Sachen gerichtet haben und was damit noch im Einzelnen gemeint war. Aber ich finde, dennoch ist eine große Bedeutung auch für unsere Zeit heute, wo man versucht, alles so zu einem großen Einheitsbrei zu mixen. Ja, nur eins darf man nicht, das Alleinstellungsmerkmal von Jesus Christus oder der christlichen Gemeinde oder der Erlösung hervorheben. Nein, dann ist man radikal Fundamentalist und das ist äußerst bedenklich, ja, heute. Ja, ein Schlusswort unter diese sechs Thesen gibt's noch. Die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche erklärt, dass sie in der Anerkennung dieser Wahrheiten und in der Verwerfung dieser Irrtümer die unumgängliche theologische Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche als eines Bundes der Bekenntniskirchen sieht. Sie fordert alle, die sich ihrer Erklärung anschließen können, auf, bei ihren kirchenpolitischen Entscheidungen dieser theologischen Erkenntnisse eingedenk zu sein, wie man damals formuliert hat. Sie bittet alle, die es angeht, in die Einheit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung zurückzukehren. Und dann hat man unten drunter geschrieben in lateinischer Sprache, verbum Dei manet in aeternum. Ja, verbum Dei, das Wort Gottes manet bleiben, bleibt in aeternum, in Ewigkeit. Ja, das kann man nicht verändern. Wir dürfen nicht, wir sollen es nicht verändern. Ja. Ein kurzes Fazit. Wir sind keine Rebellen. Ja, erklärt Hans Asmussen, der Pastor aus Hamburg-Altona, gleich zu Beginn seiner Rede auf diese Synode in Barmen, wo denn auch keine politische Stellungnahme gegen den Nationalsozialismus abgegeben worden ist. Finde ich auch interessant an der ganzen gesamten Erklärung. Ja, da wird nicht namentlich irgendwer genannt oder wir sind gegen den Nationalsozialismus, sondern es wird mehr und viel, viel stärker formuliert, wir sind für das Wort Gottes. Das ist unser Auftrag, das soll und so soll unsere Kirche sein. Und wir verwerfen, das sind ja in der Regel bei den Thesen gewesen, die falschen Ansichten, wo die deutschen Christen sich zu sehr mit Staat und mit den Gegebenheiten verbunden haben. Ein zweites Fazit, die Barmer Theologische Erklärung von 1934 war, ist und bleibt ein theologisches Dokument, das dadurch politische Wirksamkeit entfaltet, dass die Kirche allein das Wort der Heiligen Schrift und damit unmittelbar das Wort Gottes zum Maßstab allen Handelns und Entscheidens erklärt. Das Wort Gottes ist unser Maßstab als Kirche, als Gemeinde, nachdem wir handeln, nachdem wir entscheiden, ja, und alles, was da dagegen spricht, lehnen wir ab. Ein drittes Fazit, Gott allein ist folglich die Instanz, die Orientierung und Halt bietet. Das kommt noch zu zweit. Jetzt dann, auf dieser Grundlage konnten in Barmen die falsche Lehre verworfen werden, als könne der Staat die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Damit ist das Wort Gottes wie ein Fels, in dem sich die Wogen der Ideologien brechen, hat ein gewisser Martin Kriele geschrieben. So, jetzt kommen wir zu dem dritten Fazit. Es zeigte sich auch in der DDR, in der sich nicht nur die erste Barmer These als fundamentale Orientierung für den Weg der evangelischen Kirche erwies. Die evangelische Kirche in der DDR übernahm gesellschaftlich Verantwortung und ließ sich vom SED-Regime nicht in einem privaten Raum religiöser Abgeschiedenheit abdrängen. Im Gegenteil, die öffentlich tagenden Synoden waren in der politisch gleichgeschalteten Gesellschaft der DDR der einzige demokratische Platz, der den regimekritischen Gruppen ein Forum zur Artikulation ihrer alternativen gesellschaftspolitischen Vorstellungen bot. Also insofern hatte dieses Dokument, was eigentlich in Zeiten vom Nationalsozialismus geschrieben worden ist, auch eine wesentliche Bedeutung und war eine Grundlage, eine Orientierungshilfe für die evangelische Kirche oder für die Kirche, sagen wir Kirche gesamt, in der DDR, weil das Regime ja ähnlich totalitär war und nichts anderes erlaubt hat, als was von oben herab vorgegeben worden ist. Und wie verhält man sich da? Und da war es gut für die Kirche, darauf zurückgreifen zu können und zu sagen zu können, das war auch schon vorher unsere Meinung und dazu stehen wir immer noch. Und bei uns geht's nach demokratischer Ordnung und jeder darf eine Meinung sagen. Und noch etwas habe ich gefunden, zugefügt, einen kurzen Satz. Die revolutionäre Bewegung im Herbst 1989 nahm auch und gerade hier ihren Ausgang. Dass man sich hierauf berufen hat, auf die Freiheit in Jesus Christus, auf die Freiheit der Menschen und dass nicht alles von einigen bestimmt werden darf. Über dieses historische Beispiel hinaus bietet die Barmer Theologische Erklärung bis in die Gegenwart hinein Orientierung in kirchlich relevanten Diskussionen und Entscheidungsprozessen. Oder sagen wir in gemeindlichen Diskussionen und Entscheidungsprozessen. Kann das auch für uns heute eine Orientierung sein? Ja, ich empfinde eine große Dankbarkeit gegenüber den mutigen Männern und Frauen damals und dass es festgehalten ist und in nicht allzu langer Form eine kurze, aber sehr klare und zentrale, christuszentrierte Orientierung für ein Glaubensleben, egal wie die Umstände politisch, kirchlich, gesellschaftlich sein mögen. Hier findet man eine klare Orientierungshilfe und das finde ich toll. Amen.